Dann starten wir gleich wieder voll rein. Wir sind heute im Kapitel 12 und heute Morgen hoffe ich, dass wir Kapitel 12 und 13 schaffen. Das sind ziemlich intensive Kapitel, dann geht es ein bisschen schneller. Vielleicht schaffen wir 14 auch noch. Heute Abend machen wir 15, 16, 17, das geht dann locker. Und morgen haben wir noch 3 Stunden, da komplettieren wir das dann. Gell? Aber gerade Kapitel 12 und 13 sind so ein bisschen Schlüsselkapitel. Wenn man die nicht versteht, dann tut man sich schwer, das Buch überhaupt zu verstehen. Und darum möchte ich da auch ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Lieber himmlischer Vater, wir kommen vor dir heute Morgen und danken dir für das Vorrecht, dein Wort zu studieren und darin dich kennenzulernen. Herr, wir wollen uns immer daran erinnern, es ist die Offenbarung Jesu Christi und es geht darum, den Autor des Buches besser kennenzulernen. Dein Denken, Herr, dein Planen und das, was du für uns hast. Danke, Herr Jesus, dass du nicht ein Konzept bist oder eine Theologie, sondern eine Person. Und als solche wollen wir dich kennenlernen, dich lieben lernen und die Liebe von dir empfangen, jeden Tag neu. Danke, Jesus, jetzt für die Zeit zusammen. Mögest du uns offene Herzen und offenes Denken schenken, damit wir das erkennen, was du in deinem Wort für uns bereitet hast. Amen. So, schlagt bitte auf, Offenbarung und Kapitel 12. Bevor wir den Text lesen, muss ich sagen, dass gerade das Kapitel 12 war für mich ein Augenöffner. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, wenn wir das Kapitel 12 nicht verstehen, tun wir uns schwer mit dem Buch der Offenbarung, ich würde sogar sagen, tun wir uns schwer, die Bibel zu verstehen, in ihrem Heilsplan. Das ist vielleicht eine starke Aussage, aber ich möchte euch gleich zeigen, warum ich das sage. Im Buch der Offenbarung spielt das Volk Israel eine relativ große Rolle. Natürlich in der ganzen Bibel tut sie das. Die Nation Israel ist Gottes Volk, das erwählte Volk. Johannes 4,22 sagt Jesus, das Heil ist aus den Juden. Jesus selbst war auf dieser Erde als Mensch ein Jude, geboren von einem jüdischen Mädchen, der Maria. Wenn man die Geschichte zurückschaut, muss man sagen, das Volk Israel, die Juden, sind ein außergewöhnliches Volk. Viele Nationen in der ganzen Menschheitsgeschichte sind verschwunden, haben sich zerstreut, aber nicht so die Juden. Obwohl die Juden gehasst wurden und verfolgt wurden in der ganzen Menschheitsgeschichte, sind sie wiederhergestellt als Nation und eine tote Sprache, Hebräisch, ist wieder lebendig. Übrigens, interessanterweise ist es auch vorhergesagt, dass das Volk Israel wieder versammelt wird, schlagt auf Jesaja 11, Jesaja Kapitel 11 und Vers 11 und 12 sagt der Prophet, Jesaja 11, Vers 11 und 12, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, China und Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Das ist in der Geschichte schon einmal geschehen, als nämlich durch Nebukadnezar die Juden zerstreut wurden in die ganze Welt und er hat sie wieder versammelt als Volk. Dann wurden die Juden wieder zerstreut, das ist dann nach der Tempelzerstörung, nach 70 nach Christus, wurden die Juden wieder zerstreut in die ganze Welt für fast 2000 Jahre. Und am 14. Mai 1948 wurden sie wieder zusammengeführt als Volk. Noch einmal oder zum zweiten Mal, sagt Jesaja hier, werden sie zusammengeführt werden. Nun, jetzt gehen wir zum Offenbarung Kapitel 12 und wir lesen ein paar Verse. Und dann versuchen wir zu identifizieren, wer ist wer. Offenbarung 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Wiederum 3,5 Jahre. Nun, jetzt ist die Frage, wer ist diese Frau? Wer ist das Kind, das geboren werden soll? Und wer ist der Drache? Das sind die drei Charaktere hier. Fangen wir an mit dem Einfachsten. Wer ist das Kind? Das Kind ist relativ einfach zu identifizieren. Es steht hier, im Vers 5, und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Wer ist das? Nun, wenn man jetzt liest, schlagt auf Psalm 2. Psalm 2. Und da lesen wir vom Vater und von dem Sohn. Psalm 2 ist ein fantastischer Psalm, der über den Messias redet. Und da lesen wir Psalm 2, Vers 7. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständigt und so weiter. Das heißt, der Sohn hier wird mit eisernem Stab alle Nationen regieren. Dasselbe liest du in Offenbarung Kapitel 19. Das heißt, wer ist dieses Kind? Das ist der Messias, Christus. Jetzt zweitens, wer ist dann die Frau, die dieses Kind gebiert? Da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge. Aber bevor ich das sage, im Buch der Offenbarung haben wir 4 Frauen beschrieben. Die erste ist die Isabel, Kapitel 2, die hat einen schlechten Charakter. Ist keine nette Frau. Dann haben wir hier die Frau, die schwanger ist, die wird eher beschrieben mit einem guten Charakter, wenn ich das mal so sagen darf. Im Kapitel 17 haben wir die Frau, die auf dem Tier sitzt, das ist die Hure. Und dann haben wir noch eine vierte Frau beschrieben, das ist die Braut. Die 4 Frauen haben wir im Buch der Offenbarung. Jetzt ist die Frage, wer ist die Frau, die dieses Kind gebiert? Einige sagen jetzt, ja, das ist die Jungfrau Maria, weil sie war ja die Frau, die Jesus, den Christus, geboren hat. Das ist aber ein bisschen schwierig zu argumentieren, weil diese Frau hier wird in der Trübsalzeit verfolgt. Und die Maria wird in der Trübsalzeit nicht mehr verfolgt. Das ist ein bisschen schwierig. Andere sagen, ja, die Frau, das ist die Kirche. Weil die Kirche ist ja die Braut Christi und so weiter. Aber die Kirche wird immer beschrieben als die anvertraute Jungfrau. Und jetzt haben wir ein Problem, die Frau hier ist schwanger. Das Hochzeitsmahl steht noch aus und so weiter. Also auch das ist schwierig. Wer ist nun diese Frau? Nun, wie ist sie beschrieben? Gehen wir zurück zum Vers 1. Offenbarung 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, sie war bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie war schwanger. Nun, wo finden wir die Sonne, den Mond und 12 Sterne? Erinnert euch, wir wollen immer mit der Schrift erklären und suchen, die Schatzsuche, um zu identifizieren, wer ist wer. Nun, du findest das im Genesis Kapitel 37, vielleicht schlagen wir kurz auf, 1. Mose 37, und da lesen wir, 1. Mose 37, glaube ich, ist es. Genau. Von Vers 5 an. Der Josef, der hatte immer einen Traum. Der hat geträumt. Das war ein Träumer. Und da hat er geträumt. Im Vers 5, und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und dann Vers 6, und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe, siehe, wir banden Garben auf dem Feld, die haben auf dem Feld gearbeitet, darum wissen wir, dass er geträumt hat, weil er hat nie gearbeitet. Josef war immer zu Hause. Und dann hat er einen weiteren Traum im Vers 9, er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne, er war natürlich der 12., beugten sich vor mir nieder. Da erzählte er es seinem Vater und seinen Brüdern, da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum? Sollten wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir, vor der Erde niederzubeugen. Das heißt, der Vater hat verstanden, ich bin die Sonne, die Mutter ist der Mond und die 11 Brüder sind die Sterne. Und wir sollten uns vor ihm niederbeugen. Nun, wenn nun Sonne, Mond und Sterne, ja, das war Jakob, der diesen Traum interpretiert hat. Was ist der andere Name von Jakob? Israel. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Frau in Offenbarung Kapitel 12 Israel ist. Denn aus den Juden kommt das Heil und Jesus wurde aus den Juden heraus geboren. Das heißt, ich glaube, ich bin sehr überzeugt, dass die Frau, die hier beschrieben ist, Israel ist, in der Zeit der Trübsal. Übrigens, wir gebrauchen die Worte Hebräer, Jude oder Israelit. Es ist ein und dasselbe. Nur der Ursprung, von wo es herkommt, ist unterschiedlich. Jude, warum sagen wir Jude? Weil erinnert euch, da gab es zwei Königreiche. Das nördliche war Israel. Das südliche Königreich war Juda. Und aus diesem Juda kommt der Name Jude. Das ist der jüngste Name. Der Name Israel oder Israelit kommt vom Jakob, der am Fluss Jabbok dieses Erlebnis hatte, diesen Kampf mit dem Engel. Und dann sagte der Engel, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Darum Israelit. Und der älteste Name, die Hebräer, darum sagen wir auch die Sprache Hebräisch, kommt von Abraham, 1. Mose 14, Vers 13. da lesen wir Abram, dem Hebräer. Und darum ist Hebräer oder Israelit oder Jude ein und dasselbe, nur zu verschiedenen Zeiten wurden ihnen diese Namen gegeben. Okay, jetzt haben wir die Frau, ist Israel, das Kind, das geboren wird, ist der Messias, der Christus, und der Drache, der ist relativ leicht zu identifizieren, das ist Satan. Warum wissen wir das? Geht zu Kapitel 12, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Also hier haben wir klar beschrieben, das ist Satan. Ich möchte nun ein paar Takte zu Satan sagen. Und die Entschuldigung dafür nehme ich aus 2. Korinther 2. Schlag mal auf. 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 10 und 11. 2. Korinther 2, 10 und 11. Da sagt Paulus, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Es wäre interessant zu wissen, mal so Christen zu fragen, Leute wie euch, Christen, die in der Welt wohnen, wie viel weißt du von den Gedanken Satans? Paulus sagt hier, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Christen nicht viel über ihren Feind wissen und dass die Gedanken sehr unbekannt sind. Nicht nur das, ich glaube auch, dass viele Christen ein völlig falsches Bild von Satan haben, eben weil ihm seine Gedanken unbekannt sind. Wie ich schon gesagt habe, für viele ist Satan der Krampus, was der hässliche, behaarte und der hörnertragende Ungeheuer da. Aber erinnert euch, in 2. Korinther 11, geht ein bisschen weiter, ich habe schon mal vorgelesen, 2. Korinther 11, Vers 14, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engel des Lichts an. Satan war ursprünglich der gesalbte Cherub. Er war der Engel Nummer 1. Er war der schönste aller Engel, die Gott geschaffen hatte. Und wir haben bereits Jesaja 14 einmal durchgelesen. Schlag noch auf jetzt Ezekiel 28, bitte. Das ist die zweite Hauptpassage, die über den Ursprung Satan redet. Ezekiel 28, hier geht es um den König von Tyrus. Der wird hier beschrieben in diesem Abschnitt. Wenn du aber den Abschnitt liest, stellst du fest, das geht weit über den König von Tyrus hinaus. Das kann nicht nur über diesen König reden, sondern das spricht über mehr. Ich will euch zeigen, wie man das eigentlich leicht feststellen kann. Ezekiel 28, Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, so wird Ezekiel übrigens immer genannt, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr. Adonai Yahweh, erinnert euch? Du warst das vollendete Siegel. Denkst der König von Tyrus, vollendete Siegel, okay, vielleicht war er besonders schlau. Voller Weisheit, ja, kann auch sein, Salomon war auch sehr weise. Vollkommen an Schönheit, ja, das grenzt schon ein bisschen an, warte, ob das auch noch stimmen kann, aber vielleicht war es sehr schön. Vers 13, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Ups, jetzt haben wir ein Problem. Eins weiß ich, der König Tyrus war nie im Eden, im Garten Gottes. Hier erkennen wir, der Prophet spricht mehr als nur über den König. Er spricht über den, der hinter dem König steht, der dem König die Macht gibt. Und das ist in dem Fall eben Satan. Denn Satan war in Eden, das wissen wir. Er hat nämlich Adam und Eva dort verführt. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx, Jade, Saphir, Rubin, Smaragd, Arbeit in Gold sind deine Ohrringe, deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Satan wurde geschaffen, nie geboren, nur der Sohn ist gezeugt. Vers 14. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Erinnert euch an die Bundeslade. Da waren zwei schirmende Cherubim, waren über der Bundeslade. Erinnert euch an die vier lebendigen Wesen. Das sind vier Cherubim, die den Thron Gottes flankieren. Und so war er ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Schirmend heißt, er hatte Macht. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis, das müsst ihr unterstreichen, jetzt kehrt sich das Ganze um, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest, und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen. Also hier ist die eine Beschreibung, wo der Cherub aufgrund seiner Schönheit stolz wird, hoch hinaus will und deshalb auf die Erde geworfen wird. Okay? Wir lesen auch an anderen Stellen, den Demütigen gibst du Gnaden, die Stolzen aber werden fallen. Schlagt noch einmal auf Jesaja 14, nur damit wir das nochmal lesen, damit es komplett ist. Jesaja 14, Vers 12. Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes, meinen Thron aufrichten. Und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, den Höchsten mich gleich machen. Satan wollte nie über Gott sein, er wollte wie Gott sein. Doch in den Sheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist das der Mann und so weiter. Also auch hier wird der Fall Satans beschrieben, der zu Boden geschmettert wird. Geht jetzt zurück bitte zur Offenbarung, Kapitel 12. Da lesen wir Offenbarung, Kapitel 12, Vers 4 lesen wir Vers 3 und 4. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und warf sie auf die Erde. Also das ist hier die Stelle, jetzt versteht ihr vielleicht, warum immer gesagt wird, Satan und ein Drittel aller Engel sind gefallen. Sterne ist ein Name für Engel. Und er hat ein Drittel aller Engel mitgenommen, als er gefallen ist. Und dann lesen wir im Vers 9, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Seht ihr, das ist der dritte Teil. Seine Engel wurden mit ihm geworfen. Jetzt ist die Frage die, Wann ist Satan auf die Erde geworfen worden mit einem Dritten der Engel? Wann ist das geschehen? Gibt es verschiedene Theorien. Eine, die mir relativ gut einleuchtet, ist die sogenannte Lückentheorie, im Englisch die Gap Theory, dass Satan auf die Erde geworfen wurde im Genesis Kapitel 1, Vers 2. Geht mal ganz am Anfang von eurer Bibel bitte. Genesis Kapitel 1. Vers 1 und 2. Der Kurt hat euch das sicher, hat sicher da diese Möglichkeit vorgestellt, nehme ich mal an. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Vers 2, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die Erde war wüst und leer, das ist das hebräische Wort Tohu wa Bohu, sagen wir heute noch, gell? So ein Tohu wa Bohu, das ist ein Durcheinander, wüst und leer. Und in eurer Fußnote, wenn du eine vernünftige Bibel hast, steht wahrscheinlich drunter, es kann auch übersetzt werden, die Erde wurde wüst und leer. Das kommt darauf an, wie man diese Satzkonstruktion, ich kann nicht Hebräisch, ich kann mir nur das nachlesen, was die Experten sagen. Das kann man so und so lesen. Die Erde wurde wüst und leer. Wenn das stimmt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dann wurde sie auf einmal wüst und leer und Finsternis war über der Erde. Warum wurde diese Erde auf einmal wüst und leer und finster? Eine Antwort ist, weil Satan zu diesem Zeitpunkt auf die Erde geworfen wurde und Satan ist der Fürst der Finsternis. Wir glauben, wenn hier steht, Finsternis war über der Tiefe, glauben wir jetzt Finsternis im Sinn von kein Licht. Das steht aber nicht da. Es kann auch geistliche Finsternis bedeuten. Finsternis war über der Tiefe, weil, Lukas 22, lesen wir die Macht der Finsternis. Kolosser 1, Vers 13 lesen wir die Macht der Finsternis. Davon wurden wir befreit, von Satan. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch Jesaja 45. Schlag nochmal auf, Jesaja 45. In Bezug auf Schöpfung, Jesaja 45, Vers 18 und 19. Hier ist ein Bericht über die Schöpfung der Erde. Und da wird etwas Interessantes gesagt, in Bezug auf Tohu wa Bohu, wüst und leer. Jesaja 45, 18. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat, er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat, und jetzt hört gut zu, er hat sie gegründet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Dieses Wort Öde ist das Wort Dohu. Er hat die Erde nicht Tohu geschaffen, sondern um sie zu bewohnen. Das heißt, wenn jetzt in Genesis 1, Vers 2 steht, die Erde war Tohu wa Bohu, wüst und leer. Hier steht aber, Gott hat die Erde nicht wüst und leer geschaffen, sondern zum Bewohnen. Dann könnte es stimmen, dass es heißt, die Erde wurde wüst und leer. Denn ursprünglich hat er sie nicht wüst und leer geschaffen, sondern sie wurde. Warum wurde sie wüst und leer? Weil Satan zu diesem Zeitpunkt auf die Erde geworfen wurde. Das ist eine Möglichkeit. Dann, das ist auch die Erklärung, wir wissen, Satan war im Garten Eden, das wissen wir. Genesis Kapitel 3. Da hat er dann nämlich Adam und Eva verführt. Auch interessant, geht kurz zu Genesis 3, Vers 1. Lesen wir noch den letzten Vers vom Vers Kapitel 2, 1. Mose 2, Vers 25. Da werden die Menschen beschrieben. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und jetzt der nächste Vers ist interessant. Jetzt kommt die Schlange und verführt. Warum jetzt? Eins, was ich glaube, ist, in Jesekiel 28 haben wir gelesen, Satan war bekleidet wunderbar. Mit Onyx, mit Saphir, mit Emerald, mit allen möglichen Edelsteinen, mit Gold, mit Perlen. Er war bekleidet, er war der schönste Engel. Und wisst ihr was? Und jetzt hatte Adam und Eva gesehen. Und wisst ihr, was die anhatten? Gar nichts. Die waren nackt. Satan hatte zwar allen Reichtum, aber wisst ihr, was er nicht hatte? Diese offene, transparente Beziehung, er hatte nicht das Angesicht Gottes. Der Mensch wurde geschaffen im Ebenbild Gottes, nackt. Satan war nie nackt, er war immer bekleidet. Und wisst ihr, was Satan seitdem macht? Er will seine Bekleidung loswerden. Und die Christen sind blöd genug und kaufen sie. Er will den Reichtum loswerden. Was Satan möchte, ist im Angesicht Gottes so sein wie Gott. Das ist nämlich der Mensch. Er ist geschaffen im Angesicht Gottes, im Ebenbild Gottes. Das war Satan nie. Und darum, er sieht sie hier nackt und dann versucht er sie. Genau zu diesem Zeitpunkt. Dieser Satan versucht nun, in Offenbarung Kapitel 12 ist es beschrieben, das Kind, den Messias, zu töten. Jetzt ist die Frage, warum? Warum will Satan das Kind töten? Geht noch einmal zu 1. Mose Kapitel 3, bitte. 1. Mose Kapitel 3, Vers 14 und 15. Das ist das sogenannte Proto-Evangelium oder das erste Evangelium, das wir in der Bibel haben. Nach dem Sündenfall sagt Gott, okay Satan, weil du das getan hast, das ist die Konsequenz. Dann geht er zur Frau, Eva, weil du das getan hast, das ist die Konsequenz für dich. Und Mann, das ist die Konsequenz für dich. Und er beginnt mit Satan. 1. Mose 3, 14. Und Gott der Herr sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allem Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich, und jetzt, das ist das Proto-Evangelium. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ah, jetzt müsst ihr mir helfen. Ich zeichne das jetzt mal auf. Das ist so ein Vers, den kann man lesen und der sagt eigentlich gar nichts. Oder er kann sehr viel sagen. Er sagt hier zur Schlange, wie beginnt der Vers noch einmal? Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir. Wer ist dir? Zu wem spricht er? Wer ist dir? Ihr könnt ruhig was laut sagen. Satan, okay? Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, das ist Feindschaft, und der Frau. Wer ist die Frau hier? Wer ist die Frau hier? Bitte? Wer ist hier in diesem Vers die Frau? Leute, lest bitte den Vers. Zu wem redet er? Eva, genau. Die Eva. Also er wird Feindschaft setzen zwischen Satan und der Frau. Wie geht der Vers weiter? Könnt ihr ihn bitte lesen? Zwischen deinem Samen, wessen Samen? Das heißt, Satan hat einen Samen oder Nachkommen. zwischen deinem Samen und ihrem, wessen? Evas. Auch Eva hat einen Samen oder einen Nachkommen. Wie geht's weiter? Könnt ihr das laut lesen, bitte? Und er, wer ist er? Er ist der Same von der Eva, wird dir, wer ist dir? Satan, stimmt ihr alle überein? Dir den Kopf zertreten, das heißt, der Same von der Frau wird den Satan den Kopf zertreten, das heißt, dann bist du tot, wenn du den Kopf zertreten hast, dann bist du tot. Wie geht's weiter? Ha? Und er? Wer ist jetzt wer? Lest ruhig laut, traut euch nur. Da steht nicht er. Und du? Traut euch ruhig lesen. Da steht und du. Lest ihr das oder nicht? Wer ist jetzt du? Satan. Du wirst wem? Ihm. Wer ist ihm? Der Same der Frau. Was wird er tun? In die Ferse stechen. Das heißt, bis Satan völlig zerstört ist, wird Satan dem Samen Schaden zufügen. Das ist das erste Evangelium. Hier wird gesagt, hier wird prophezeit, dass der Nachkomme von der Eva, er wird eines Tages dem Satan den Kopf zertreten, wird ihn völlig vernichten. Aber bis er vernichtet ist, wird Satan dem Samen der Eva Schaden zufügen.
Was ist jetzt unter Satans Samen zu verstehen?
Das ist eine gute Frage. Was ist der Same von Satan? Wer weiß das? Dämonen. Ja, es ist interessant, dass der gefallenen Engel, die sind mit ihm gefallen. Es ist interessant, es wird nur, ja, die Riesen, die Gottessöhne, wäre auch eine Möglichkeit. Die Ungläubigen, die Bosheit. Es wird eigentlich, das ist ganz interessant, nur eine Gruppe von Menschen nennt Jesus die Otternbrut. Was ist eine Otter? Eine Schlange. Was ist eine Brut? Das ist der Same, die Nachkommen, nur zu einer Gruppe von Menschen, nämlich den religiösen Führern seiner Zeit, die Pharisäer. Das ist ganz interessant, er nennt niemals Ungläubige Otternbrut, nur jene. Das hat auch einen Grund, aber ja, ist egal, ich erkläre es kurz. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus nennt die Pharisäer Otternbrut an einer Stelle. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, die Pharisäer waren die religiösen Führer ihrer Zeit, die kannten das Alte Testament zum Teil auswendig. Der Arnold Fruchtenbaum, der unterrichtet manchmal in Fackelträgerzentren, sein Vater war Rabbiner. Der Abschlusstest für den Rabbiner war, die 5 Bücher Mose wurden genommen, ein Nagel durchgetrieben und er musste dann sagen, welcher Buchstabe auf jeder Seite durchbohrt wurde. So genau kennen die Tora. Das waren die Pharisäer. Darum sagt auch Jesus zu ihnen, ihr kennt die Schrift und ihr glaubt in ihnen das Leben zu haben, aber diese Schrift ist es, die von mir zeugt. Ihr wollt aber nicht zu mir kommen, ihr geht lieber zur Schrift, aber die Schrift zeugt von mir. Und diese Pharisäer, die kannten die Schrift, das heißt, sie warteten auf den Messias ihr ganzes Leben lang. Jeder Jude hat nach vorgeschaut auf den Tag, und sie tun es immer noch, bis der Messias kommt. Dann ist er tatsächlich gekommen zu ihrer Zeit. Und wisst ihr, was die Pharisäer gesagt haben? In Matthäus kannst du es nachlesen, haben gesagt, du bist Satan in Person. Sie nannten den Messias Satan. Und dann hat Jesus gesagt, ihr Otternbrut. Die einzige, die als Nachkommen, als Same des Satans genannt werden, auf die Frage hin. Jetzt ist die andere Frage, wer ist jetzt der Same der Frau? Nämlich der Messias. Und der Messias, wird gesagt, wird den Teufel zerstören. Und wisst ihr, was seitdem Satan tun möchte? Er möchte den Messias vernichten bzw. verhindern, dass der Messias geboren wird. Denn wenn der Messias nie geboren wird, dann wird er nicht vernichtet. Und wenn wir das mal verstehen, verstehen wir Altes Testament. Es ist interessant, der gesegnete Sohn, der geboren wurde, war der Abel. Was war das Erste, was Satan gemacht hat? Er hat geschaut, dass der Abel getötet wird. Statt Abel wurde dann Seth geboren. Aber Abel war die göttliche Linie, der Sohn, der wurde sofort getötet. Wir lesen dann, wisst ihr, warum die Sintflut kam? Weil, habt ihr gelernt, die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen und ihre Nachkommen waren die Nephilim. Wir übersetzen das Riesen, das ist aber falsch übersetzt, das heißt die Gefallenen. Das heißt, wahrscheinlich gab es keine reinen Menschen mehr. Menschen waren verunreinigt. Der Same der Frau muss aber von der Menschenrasse kommen. Wäre es Satan gelungen, die ganze Menschenrasse zu verunreinigen, könnte der Messias nie geboren werden. Es gab nur eine Familie, die nicht verunreinigt war, das war Noah und seine Familie. Darum musste sie gerettet werden. Noah wurde gerettet. Später dann im Kapitel 12 sagt Gott zu Abraham, durch dich, Abraham, werde ich die ganze Welt segnen. Jetzt wusste Satan, diese Linie, die ist gefährlich. Da kommt nämlich der Messias. Durch diese Linie wird die ganze Welt gerettet. Was macht Satan? Er attackiert Abraham und seine Familie. Sarah wird nicht schwanger. Dann wird sie schwanger, ziemlich alt, der Isaak, aber der ist nicht interessiert an Frauen. Jemand muss eine suchen für ihn. Die bekommt auch keine Kinder. Schließlich bekommt sie dann Zwillinge. Und es geht so weiter, die Linie ist dauernd unter Attacke. Und dann kommen die 12 Söhne von Israel und Gott sagt im Genesis 49, Juda, aus dir wird mir der Shiloh, der Messias, hervorkommen. Jetzt weiß Satan, diese Linie ist zu attackieren. Und Juda wurde die königliche Linie über David und so weiter. Diese Linie wurde jetzt attackiert von Satan. Und es ist ihm fast gelungen, die royale, die königliche Linie auszurotten. Da liest du ein paar Mal in dem Buch Königen, und alle Söhne wurden getötet, bis auf einen. Einmal hat die Hebamme einen davon gezerrt. Und so einer überlebt halt immer gerade. Und dann schafft Satan, die königliche Linie zu verfluchen. Jeremia 29, kannst du es nachlesen. Er schafft es, dass die königliche Linie verflucht wird. Der Jokin ist so ein furchtbarer König, dass Gott sagt, du sollst als kinderlos gelten. Ich kann mir vorstellen, Satan hatte eine Party in der Hölle. Endlich ist die Linie unterbrochen, durch die der Messias kommen soll. Kann kein Messias kommen. Das einzige Problem bei Satan war, er hat den Kleindruck nicht gelesen. Immer das Kleingedruckte lesen. Nämlich, der Same kommt von der Frau. Nicht vom Mann.